Herzlich willkommen zu Friedensreiter, dem Friedenslab vom Ludwig-Windthorst-Haus, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Friedensreiters. Diesmal fällt der andere Friedensreiter, Marcel Speker, aus, aber anders als er nutze ich nicht die Gelegenheit, irgendwelche schlechten Dinge über ihn zu sagen, sondern bringe zum Ausdruck, wie sehr ich es bedauere, dass er heute unseren heutigen Gast eben nicht mitsprechen kann, nämlich Generalleutnant AD Alfons Mais, den ehemaligen Inspekteur des Heeres. Kaum jemand kann wohl so aus eigener Erfahrung darüber sprechen, was militärische Führung bedeutet, Auslandseinsätze wie Afghanistan oder Mali oder eben, was die Bundeswehr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine neu lernen muss. Aber eben nicht nur die Bundeswehr. Wir wollen heute nicht nur über Panzer, Personal und Wehrpflicht sprechen, sondern auch über Vertrauen, über Auftaktstaktik, über Verantwortung und die Frage, was eine Gesellschaft können muss, wenn sie Frieden nicht nur wünschen, sondern auch schützen will. Herzlich willkommen, Herr General Mais.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Herr General Mais, wir wollen vielleicht mal am Anfang Ihrer militärischen Karriere beginnen. Was hat in Ihren Anfangszeiten die Bundeswehr geprägt und welche Werte sind für Sie daraus erwachsen?
Ja, das ist, da muss man ja ganz weit zurückdenken, 44,5 Jahre oder fast 45 Jahre. Ja, ich meine, das ist völlig klar. Ich bin 1981 eingetreten als Offizieranwärter und 1981 war die Welt bestimmt noch vom Kalten Krieg. Also ich habe die Erinnerung, dass wir während unserer Grundausbildung und auch während der Offizierausbildung, die sich vor dem Studium anschloss, immer wieder in Alarmübungen waren. Und das Szenario, das immer im Hintergrund aufgebaut wurde, war damals die Gewerkschaftsbewegung in Polen. Ja, also das war immer das, was sich damals in Polen ereignete, war immer so der Hintergrund, vor dem, ich sag mal, wir in Spannung gehalten wurden, um das mal so zu formulieren. Und der Kalte Krieg hat mich dann ja im Prinzip noch 9 Jahre geprägt, auch nach dem Studium noch, in meiner ersten Truppenverwendung, damals in Niederstetten, GDP-Erkundung, also General Defense Plan-Erkundung, wo wir dann da alle hochgeheim und in Zivil da irgendwo an der innerdeutschen Grenze rumgelaufen sind. Ich erinnere mich noch wie heute, wo der Liegeplatz meiner Hubschraubergruppe gewesen wäre, wenn, ja, das war ein Segelflugplatz in der Nähe von Marburg. Also das war alles so unheimlich konkret. Das war nicht esoterisch oder generisch, sondern das hatte alles irgendwie einen realen Hintergrund, einen Abholpunkt und ließ auch wenig Spielraum für Interpretationen zu. Ja? Also es war alles glasklar nach Osten ausgerichtet. Der Feind war klar, der Auftrag war klar, was wir zu tun hatten, war relativ klar. Und ja, und das zieht man dann so mit. Ja, das beeinflusst einen dann den Rest seiner Dienstzeit. Das kann ich gar nicht verhehlen. Ja.
Aber war damals irgendwie auch klar, dass es eigentlich aufgrund der atomaren Hochrüstung keinen Krieg geben kann? Und wenn es den geben kann, wäre sowieso alles vorbei? Oder naja, welches Empfinden hatten Sie damals?
Naja, wir haben schon daran geglaubt, glaube ich jedenfalls, dass dieser Spruch, der ja jetzt auch immer wieder mal hochkommt, kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Und dass im Prinzip unser Primärauftrag eben Abschreckung gewesen ist. Ja. Und das ist schon das Bewusstsein gewesen. Und wir haben damals ja auch unter der Strategie Flexible Response gelebt und wir hatten als Offizier auch in der Offizierausbildung, sagen wir mal, eingetrichtert bekommen, dass eine starke konventionelle Verteidigung im Prinzip die Schwelle zum Nukleareinsatz eben möglichst weit nach oben drückt. Und diesen Zusammenhang, an den habe ich damals geglaubt und bin ich auch heute noch von überzeugt, je stärker man konventionell ist und je höher dieser konventionelle Abschreckungsbeitrag ist, desto weiter nach hinten verschiebt sich im Prinzip die nukleare Einsatzoption, zumindest für die eigene Seite. Ja.
Wie haben Sie dann die 90er Jahre erlebt und sozusagen das Verschwinden des Feindes? Und haben Sie damals geglaubt, so jetzt bricht, naja, sowas wie der ewige Frieden sicherlich nicht, aber jetzt bricht eine Zeit der Stabilisierung des Friedens an? Wie haben Sie damals diese Zeit erlebt?
Ja, also das war schon eine interessante Zeit, weil ich sage mal auch im Kameradenkreis, dass natürlich viele diskutiert haben. Ja, also die Motivation, warum sie zur Bundeswehr gegangen ist, war auf einmal weg. Man musste sich neu sortieren. Nur war das für viele meiner Kameraden, meiner Offizierjahr oder meines Offizierjahrgangs, passte das eigentlich gerade ganz gut. Wir sind 81 eingetreten. Die Masse war eben SAZ 12, also deren Dienstzeit lief eh nur bis 93. Ich war Flieger, meine Dienstzeit wäre 3 Jahre länger gegangen. Und es gab ja dann auch die Reduzierungsschritte, wo diejenigen, die, wie soll ich sagen, die gesagt haben, nee, das ist jetzt nicht mehr das, weshalb ich zur Bundeswehr gegangen bin. Die haben dann eben die Chancen genutzt, zu gehen. Und für mich selbst war das auch schon, wie soll ich sagen, eine gewisse Selbstprüfung oder eine Motivationsüberprüfung, ob ich bleibe oder gehe. Aber dann muss ich natürlich sagen, ich bin ja Heeresflieger gewesen, Luftfahrzeugführer. In der Zeit habe ich natürlich so viel Spaß an der Fliegerei gehabt. Dann kommt auch ein gewisser beruflicher Erfolg dazu. Ich bin dann irgendwie 92 ausgewählt worden, in die Generalstabsausbildung zu gehen. Also das sind dann so Faktoren, die halten einen dann bei der Stange. Und irgendwann haben wir uns ja dann auch an diese Auftragslage gewöhnt. Und das kulminiert ja dann letztendlich in der Aussage von Verteidigungsminister Struck, dass eben Deutschland auch am Hindukusch verteidigt wird. Ja. Und dann haben wir uns alle ein Argumentationsgebäude hingelegt, was uns dann im Prinzip bei der Stange gehalten hat.
Das war ja dann in der Tat so eine neue Epoche, wo man gemerkt hat, die Friedensdividende geht doch nicht in dem Maße aus, wie man es sich gewünscht hat. Vielleicht ist das auch, wenn Carlo Masala recht hat, eine Zeit der verpassten Chancen gewesen in der internationalen Politik, die dann auch diese neuen Konflikt hervorgebracht hat. Wie haben Sie dann diese Zeit der internationalen Einsätze erlebt? Was hat diese Epoche für Sie ausgemacht? Und wenn Sie sagen würden, das Führungsverständnis in der alten Welt, sozusagen des Kalten Krieges und das in der neuen Welt, hat sich das verändert dann?
Ja, also ich sag mal, mein erster Einsatz ist im ersten Halbjahr 99 gewesen. Da war ich sechs Monate in Bosnien. Und das war ja schon noch so eine angespannte Zeit, ja. Also die ethnischen Konflikte und Waffenlager und Entwaffnung und Aufbau von Sicherheitsstrukturen. Also man hat in der Zeit schon das Gefühl, wir kriegen dann, bin ich ja 2 Jahre später dann auch im Kosovo gewesen, man hat schon das ein Gefühl dafür gekriegt, dass Konflikte eben auch anders laufen können als Krieg. Im traditionellen Verständnis, zwei Staaten prallen aufeinander und fechten ihre Interessen aus, sondern dass Konflikte eben auch vielschichtiger sein können und dass es da durchaus Aufgaben für Soldaten in diesem Kontext gibt. Also das habe ich damals auf dem Balkan persönlich so erlebt, empfunden und daraus dann natürlich auch eine gewisse Berufszufriedenheit gezogen. Das Zusammenwirken hat sich, oder das Leben in der Bundeswehr hat sich damals aber natürlich schon stark zu ändern begonnen. Also diese Einsätze sind ja alle sehr dienstgradlastig. Ja, wir kamen aus der Zeit des Kalten Krieges, Wehrpflichtige, Mannschaftssoldaten. Gerade im Heer ist das ja vielleicht auch anders als in der Marine und der Luftwaffe damals gewesen. Und jetzt geht man in diese Auslandseinsätze und es ist alles sehr dienstgradlastig. Ein Mannschaftssoldat sieht man vielleicht ab und zu noch mal als Fahrer oder als Sicherungssoldat, aber da hat sich viel verändert im Zusammenspiel. Und ich habe aus der Zeit für mich eine Lehre mitgenommen, die habe ich dann bis zum Ende eigentlich immer mitgezogen, weil für mich dann so der Wahlspruch war, das Vertrauen, das wir im Einsatz brauchen, das muss man sich zu Hause erarbeiten. Also das Stichwort Vertrauen. Man muss sich zu Hause mehr Zeit nehmen, Dinge zu erklären, Warum machen wir das? Sinnstiftung. Um dann, wenn es drauf ankommt, im Prinzip ein Vertrauen generiert zu haben, dass derjenige, dem ich jetzt einen Befehl gebe, der darf ja dann nicht mehr lange fragen. Der muss dann agieren, der muss reagieren. Und er tut das dann in dem Vertrauen, naja, der Alte gibt ja schon zu Hause eigentlich immer sinnvolle Befehle, dann tut er das vielleicht dir auch. Und das macht die Dinge dann einfacher. Ja, das ist vor allen Dingen im Zusammenwirken, wenn man mit Dienstgraden, ja, also das sind alles erwachsene Menschen, die sind eigentlich gereifte Persönlichkeiten. Und da ist Beteiligung und Vertrauen ist ein unheimlich hohes Gut. Und das hat sich so ein bisschen geändert dann. Ja.
Welches Verhältnis von Nähe und Distanz braucht ein militärischer Führer, der Vertrauen haben will?
Ja, also ich bin da möglicherweise so ein alter weißer Mann oder so. Ich bin ja jetzt hier noch in der Zentrum Innere Führung so ein bisschen als Mentor eingeteilt und auch schon vorher als Inspekteur. Was ich versucht habe zu bekämpfen bis aufs Blut, ist diese elende Duzerei. In den Verbänden. Also wenn dich dann von unten bis oben alle duzen, dann wird, sag mal, dann schwindet Distanz. Und meine Eindruck ist, wenn ich keine Distanz mehr habe, dann bin ich nicht in der Lage, sag mal, vorurteilsfrei zu führen. Ich bin nur schwer in der Lage, Disziplin aufrechtzuerhalten. Und meinem Erziehungsauftrag kann ich auch kaum noch nachkommen, weil wenn alles miteinander verwurstelt ist, dann wird das schwierig. Und ich versuche dann immer dem Führungsnachwuchs zu vermitteln, dass die Untergebenen zu siezen, was mit Respekt zu tun hat und eine gewisse Distanz aufrechterhält, die es dann, wenn es drauf ankommt, mir erlaubt, ich sag mal, freier zu führen, freier zu agieren. Und das ist für mich immer ganz wichtig gewesen. Ich komme aus einer Truppengattung, bei den Heeresfliegern im Cockpit duzen sich alle, aber selbst ich bin ja noch als General geflogen. Ich habe mich mit allen im Cockpit geduzt, weil das dazugehörte im Team. Da ist man so aufeinander angewiesen, das ist gar kein Problem. Aber sobald wir ausgestiegen waren, ja, und hatten den Flug abgeschlossen, habe ich versucht, die Distanz wiederherzustellen. Mhm. Weil da bin ich möglicherweise ein bisschen eigen oder old-fashioned oder wie man so sagt. Aber ich glaube, dass das dazugehört. Ja. Weil, wie gesagt, wir sehen ja, Persönlichkeitsbildung und Erziehung ist für Offiziere ein stehender Auftrag. Ja. Und Erziehung ist in dem Dreiklang Führer, Erzieher, Ausbilder, ist das mit dem Erziehen das Schwierigste.
Das ist ja ein interessanter Aspekt, der für die zivile Welt ja erstmal sogar vielleicht, wenn man das im betrieblichen Bereich sagen würde, im normalen Wirtschaftsbetrieb sagen würde, so der Vorgesetzte erzieht seine Mitarbeitenden, dann hätten sie die MAV ja schon vor der Tür stehen.
Ja, die Diskussion habe ich mit meinem Sohn auch schon gehabt, ja.
Und da ist ja wirklich der Punkt, also das heißt, Bundeswehr ist nicht nur Ausbildungsstätte, sondern auch Ort von Persönlichkeitsbildung. Würden Sie das so sagen? Oder wie würden Sie dieses Erziehen definieren?
Absolut. Also ich sage mal, Ausbildung ist in diesem Dreiklang, den ich eben gesagt hatte, nochmal Führer, Erzieher, Ausbilder. Ausbildung ist messbar. Ja? Also Sie können Ausbildungsziele festlegen und dann wird man eben ausgebildet und dann kommt man da hin oder man kommt da nicht hin und dann wird nachgesteuert etc. etc. Ja? Jetzt geht es aber noch darum, dass die Soldaten das, was sie gelernt haben, dann auch anwenden. Und da kommen dann Dinge wie Persönlichkeit. Bildung rein, ja, Wertebindung, Eidestreue, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein. Also da kommen dann auf einmal Elemente dazu, die können Sie mit Ausbildungszielen nicht mehr beschreiben, sondern das ist was obendrauf. Mhm. Und ich habe immer, wenn Sie zur Dienstaufsicht in der Truppe sind und die kriegen dann da einen Vortrag, dann kommen immer alle und dann kriegen Sie erstmal ja, die Absicht des Bataillonskommandeurs für das Ausbildungsjahr. Also Ausbildung können alle beschreiben, was sie davor haben. Und wenn ich sie dann gefragt habe, ja, was ist denn, jetzt haben sie mir ihre Ausbildungsziele erläutert, was ist denn ihr Erziehungsziel? Dann gucken die einen erstmal mit großen Augen an. Und wir haben ja dann auch vor dem Hintergrund eben, ich sag mal, des Erlebens von Normabweichungen, so will ich es mal formulieren, im Heer vor ein paar Jahren dann angefangen, Tag der Werte einzuführen. Ja, also zu gucken, wie können wir denn nochmal bestimmte Akzente setzen? Warum dienen wir? Wie dienen wir? Was macht den Unterschied aus? Also da muss man schon drauf achten, weil die Annahme, dass wir da nur mit gereiften Persönlichkeiten zu tun haben, die ist irrig. Ja, das,
ja. Und das ist ja jetzt nochmal sehr eine interessante Zeit, glaube ich auch, weil wir auf der einen Seite es mit einer Generation zu tun haben, die im hohen Maße individualisiert ist, die ein sehr starkes Gefühl hat für die eigene Autonomie. Und auf der anderen Seite, das kann ich aus dem kirchlichen Bereich sagen, erleben wir eine Rückkehr von jungen Menschen in Systeme, wo die sagen, ich suche Stabilität, ich suche gerade Werte. Also wie haben Sie das zum Schluss erlebt, Ihrer Dienstzeit, oder wie erleben Sie es aktuell?
Also das ist erstmal, unterstreiche ich alles, was Sie jetzt gesagt haben. Und ich sag mal, wenn ich jetzt nochmal zurück zum Kalten Krieg oder ich sag mal bis zum Aussetzen der Wehrpflicht, wer viele meiner Kameraden, auch viele hohe Dienstgrade in der Bundeswehr, kommen ja aus einer Zeit, also kommen über die Wehrpflicht. Die wollten eigentlich gar nicht zur Bundeswehr, sind dann zur Bundeswehr gegangen, weil sie mussten, und sind dann geblieben, weil es ihnen gefallen hat. Und ich habe das vielfach erlebt, auch noch in meinen Gesprächen, wenn ich in der Truppe war und habe mit jungen Soldaten gesprochen, dann habe ich immer die Frage gestellt, na, wie lange dienen Sie denn, wie lange haben Sie sich verpflichtet und wollen Sie weitermachen? Ja? Und es haben so viele mir dann gesagt, nee, ich bleib dabei, es gefällt mir. Ich war skeptisch am Anfang, aber das mit den Kameraden hier und das Zusammenleben und das Erleben von Gemeinschaft, das gibt mir was. Und ich wollte eigentlich was ganz anderes machen, aber ich bleib dabei. Und das ist ja so eine Quote, die wir historisch hinterlegen können in der Bundeswehr, dass ca. 20% auch der Wehrpflichtigen, der jungen Soldaten, die zu uns reinkommen, mit kurzer Dienstzeit sich dann weiter verpflichten. Ja. Und, also das ist eigentlich unverändert so. Ja. Und was vielleicht neu ist, das ist für mich völlig faszinierend gewesen, ist natürlich, mit welchem Informationsbezugsumfeld die jungen Leute heute kommen. Ja. Also ja. Ich meine, als ich damals Abiturient war, ja, da haben wir vielleicht eine Zeitung gelesen, ja, wenn die irgendwo rumgelegen hat. Und heute haben die Internet und WhatsApp und ich weiß nicht, 1000 Social Media. Also die haben ein Geflecht in einem Bezugsumfeld, das ist frappierend. Ja.
Und aber haben die mehr Informationen oder haben die mehr Meinung?
Die haben mehr Eindrücke. Die haben mehr Eindrücke. Ich meine, ein Thema, mit dem wir uns ja permanent auseinandersetzen mussten, war zum Beispiel das Thema sexuelles Fehlverhalten. Ja, das war eine in meiner Zeit als Inspekteur hatten wir 5 rote Linien definiert. Und das und der Umgang mit Sexualität, ja, ich meine, was die heute an Bildern da alles auf ihren Handys mit rumschleppen und an Dingen und an Memes und wie das alles heißt, da wären uns ja mit 18 Jahren, hätten wir ja rote Ohren gekriegt und rote Nasen, ja. Also das hat sich völlig verändert, dieses Feld. Und das schlägt dann natürlich auf Regeln oder trifft auf Regeln in der Bundeswehr, die man da einfach braucht, um das Leben am Laufen zu halten, ja, den Umgang miteinander. Und da entstehen dann Reibungsflächen und auch Bruchkanten, ja, und auf die muss man dann reagieren. Ja.
Wenn es diese Erziehung braucht, und ich glaube, da sind wir uns wirklich, wirklich einig, für mich ist auch das, was so im Bereich innere Führung passiert, wichtig, damit man auch eine Wehrpflichtarmee verantworten kann, muss das funktionieren mit der inneren Führung. Aber braucht es dann nicht auch mehr Ausbildung der Ausbilder Richtung Leadership?
Ja, ich würde mal sagen, ich glaube schon, dass wir da unheimlich viel investieren. Es war auch in meiner Zeit als Inspekteur natürlich, wir haben uns um die Feldwebelausbildung nochmal gekümmert, wir haben die Offizierausbildung umgestellt, wir haben da so Bücher rausgebracht, jeder kriegt da so ein Buch, wo wir die Leitlinien nochmal. Und unser Punkt war eigentlich, dass wir uns um die Unteroffiziere und Offiziere natürlich kümmern müssen, aber unser Hauptbetrachtungsfeld waren eigentlich die Mannschaften. Länger dienende Mannschaften mit Hunderten von Einsatztagen, also extrem erfahren in Mali, Afghanistan und so, um deren, wie soll ich sagen, Persönlichkeitsbildung wir uns aber eigentlich immer weniger gekümmert haben. Das war so ein Rest noch aus der Wehrdienstzeit oder Wehrpflichtzeit. Ja. Mannschaften kommen, dann sind die 9, 10, 12, 15 Monate dann sind sie wieder weg. Ja. Und die, die bleiben, die verpflichten sich zu Unteroffizieren weiter oder Offizieren und kommen dann im Prinzip in diesen Ausbildungsgang rein. Was mir auffällt oder aufgefallen ist, ist, dass im Offizierkorps die Erfahrung in Führungsverantwortung natürlich abgenommen hat. Die Anzahl der Führer ist im Prinzip gleich geblieben, ja, und die Anzahl der Indianer ist immer geringer geworden, ja, und was dann natürlich dazu führt, dass nicht mehr jeder Leutnant oder Oberleutnant, der von der Uni kommt, Zugführer werden kann. Und dann fangen die da an und sagen, na, da machen die halt nur noch ein Jahr Zugführer und dann darf jeder mal. Und da merke ich schon so, oder habe ich gemerkt, und wir haben ja auch versucht, dagegen zu steuern in den 5 Jahren, die ich Verantwortung hatte, wo ich sage, führen, das ist nichts Theoretisches, das muss man erlebt haben. Ja. Man muss den Stress, den das bedeutet, die Verantwortung, die da auf einem lastet, die Fehler, die man dabei macht und machen muss, das muss man einfach erlebt haben, um dann zu einer stabilen Führungspersönlichkeit zu werden. Und das ist schon eine Herausforderung.
Sie haben jetzt auch von der Struktur Führungskräfte, Geführte gerade gesprochen. Da können wir vielleicht gut in einen nächsten Bereich, nämlich so die Struktur und das Personal der Bundeswehr hinüberwechseln. Wir hatten als letzten Podcast-Gast Peter Tauber, der ja durchaus auch meinungsstark ist in seinem eigenen Podcast. Und der hat auch von den Zahlen gesprochen, die notwendig sind.
Warum brauchen wir diese 200.000 und nicht 150 oder 250.000, um sicher leben zu können?
Ja, die Zahl stimmt nicht. Die Zahl ist eine politische Zahl. Es ist keine Zahl, die sich aus militärischer Notwendigkeit ableitet, sondern die ist politisch vorgegeben. Das ist ja ein Grundproblem in der Bundeswehr seit vielen Jahrzehnten, dass wir Entscheidungen nicht aus militärischer Notwendigkeit begründen, sondern politisch ableiten. Und ich weiß nicht, wer diese Zahl gewürfelt hat, aber es muss ein Politiker gewesen sein. Und es ist eine Schande, dass keiner in der deutschen Generalität mal aufsteht und sagt, Leute, die Planungsgrundlage ist doch schon falsch. Moltke hätte gesagt, der Fehler im Aufmarschplan zieht sich durch die ganze Schlacht.
Also die Frage, warum die Generalität da so leise zu ist, die können wir in der nächsten Folge Alfons Mais stellen. Der ist dann zu Gast. Zumindest in der
An
Rückschau mag er
herzliche
das.
Grüße an Herrn Mais, wenn Sie ihn dann sprechen. Herzliche Grüße. Den würde ich an einer Stelle explizit mal ausnehmen, weil der ja auf LinkedIn damals schon für Furore gesorgt hat, als er sagte, das deutsche Heer ist blank. Da hat er auch Kritik einstecken müssen, warum auf LinkedIn und warum nicht schon früher. Aber er hat's mal gesagt.
Wie beurteilen Sie das? Wie politisch sind diese Zahlen, die da im Augenblick im Raum sind? Und inwieweit differieren sie von den tatsächlich notwendigen Zahlen?
Also ich habe mir den Podcast mit Herrn Tauber angehört in Vorbereitung auf das und ich kann ihm nur komplett zustimmen. Ich habe nochmal versucht nachzuvollziehen, wann diese Zahl 460.000 das erste Mal genannt worden ist. Ich habe als eine Quelle gefunden den Generalinspekteur im Oktober 2024 in einem CPM-Interview und ich kann ihm diese Zahlen nicht herleiten. Und ich suche noch denjenigen, der sie in irgendeiner Form herleiten kann. Wir haben im Heer das immer sehr dezidiert gemacht. Ich meine, wir haben ja zwei Strömungen, aus denen wir im Prinzip unsere Stärke bestimmen können. Das eine sind eben die NATO-Planungsziele, die uns vorgegeben sind. Und die haben halt in den letzten Jahren noch eine erhöhte Bindungswirkung gehabt. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, wo die herkommen. Und das andere ist der berühmte Operationsplan Deutschland. Ja, also was müssen wir hier zu Hause leisten? um unseren Host Nation Support Verpflichtungen nachzukommen etc. Und wir haben das im Heer sehr dezidiert abgeleitet. Und das ist ja die Kunst dabei, ist die Anwendung bürgerlicher Grundrechenarten. Das ist total einfach. Ja. Und da kommen dann nachher Zahlen raus. Und das war ja noch eine meiner letzten Amtshandlungen, dass ich einen Brief geschrieben habe. Der ist ja auch zu meinem Leidwesen Anfang September in die Presse dann gekommen, September 25. Und wir haben glasklar abgeleitet, dass das Heer 100.000 zusätzliche aktive Soldaten und 200.000 Reservisten zusätzlich braucht, um diese Aufträge, die haben wir uns ja nicht selber ausgesucht, die kommen ja von oben zu uns rein, erfüllen zu können. Und damit wären wir alleine schon mit den Zahlen des Heeres, würden wir an die 460.000 ranrutschen. Ja. Und ich bin sicher, dass die anderen Inspekteure ähnliche Überlegungen gemacht hatten. Und es ist mir völlig rätselhaft, wie man angesichts der Herausforderungen, vor denen wir stehen, sich an diese 460.000 klammern kann. Ja, ich habe auch versucht, mal nachzuvollziehen. Der Minister ist da immer sehr vorsichtig gewesen. In allen Quellen, die ich im Internet finden kann, hat der Minister immer von mindestens, also er hat die Zahl immer sehr weich benutzt, aber so ist eben unser System. Wenn der Minister mal eine Zahl sagt, dann muss die stimmen. Und dann rechnet das ganze System auf diese Zahl. Ja.
Das kenne ich von der katholischen Kirche und dem Papst.
Das ist möglicherweise in hierarchisch gegliederten Organisationen, muss man das als gegeben hinnehmen. Und ich bin absolut sicher, dass die Zahl irgendwo, wenn alles zusammengelegt würde, irgendwo bei 700, 800.000 liegt. Und dann muss man sich eben darüber unterhalten, wie viel davon sind aktiv und wie viel davon müssen aus der Reserve kommen. Das sind ja dann die, sagen wir, die Spielfelder, auf denen man das strukturieren kann. Aber die 460.000 kann ich Ihnen nicht erklären.
Ja, und da muss man sich ja auch nur mal die Verlustzahlen im derzeitigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine angucken. Dann weiß man, dass man mit den politisch vorgegebenen Zahlen nicht weit kommt und nicht lange unterwegs ist.
Naja, das ist ja neben allen technischen, wie soll ich sagen, Erkenntnissen, die wir aus dem Ukraine-Krieg ziehen, können wir mit Sicherheit, und das habe ich immer gesagt, die oberste ist Masse. Das ist der Rückkehr des Begriffs Masse. Mass matters. Das lernt jeder Stabsoffizier in seiner Ausbildung. Und das ist ein bisschen verloren gegangen in der Zeit der Kontingenteinsätze in Afghanistan und Mali und jetzt, wo ich sag mal, der Krieg nach Europa zurückgekehrt ist, ist eben der Begriff der Masse, den können Sie nicht. Und das ist nicht nur Masse an Menschen, es ist logistische Masse, es ist Masse an Verwundeten, es ist, also, wohin wir sie hingucken, Masse ist ein Faktor.
Jetzt ist ja auch vom Minister der Begriff der Kriegstüchtigkeit wieder in die Diskussion eingeführt worden. Was bedeutet kriegstüchtig aus Ihrer Sicht für Personal, für Material, für Ausbildung und für Logistik?
Ja. Also da war das Heer ein bisschen Vorminister. Wir waren im November 2020, haben wir den Begriff der Kriegstauglichkeit, das war nicht Tüchtigkeit, Kriegstauglichkeit eingeführt und haben das dann vor allen Dingen auf Materialkategorien betrachtet. Also das waren dann Bevorratungshöhen, ich sage mal Reparaturumlaufzeiten. Also wir haben das dann gesagt, wir haben festgestellt, unser Material und so wie wir aufgestellt sind, sind wir nicht für das Gefecht hoher Intensität vorbereitet und haben dann angefangen, daran zu arbeiten. Und der Begriff der Kriegstüchtigkeit, der Generalinspekteur hat das dann später so erläutert, der fügt halt der Tauglichkeit noch eine geistige, eine, ich sag mal, ein Mindset hinzu, das dann eben auch noch gebraucht wird. Und für mich ist der Kern dabei immer gewesen, von Effizienz zur Effektivität zu kommen. Ja, also es nicht alles auf Lücke und auf Naht zu planen, sondern so zu planen, also der Effekt oder der Effekt ist am Ende das Entscheidende und nicht der Weg, wie wir zum Effekt kommen. Mein bestes Beispiel ist dann immer Bevorratung. Ja, also 30 Tage Munitionsvorrat ist betriebswirtschaftlich totaler Blödsinn, wo wir heute ja Just-in-Time-Delivery und rollende Lager und sowas haben. Aber aus der militärischen Perspektive ist ein 30-Tage-Vorrat total gut, weil der ist da. Und haben ist besser als brauchen. Und das ist immer so mein Beispiel gewesen. Ja. Also dieser Sprung von Effizienz zur Effektivität.
Jetzt ist ja der Zuwachs an Masse im Bereich der militärischen Mittel, ist ja auf den Weg gebracht an vielen Stellen, auch sicherlich, wenn es mit einer Geschwindigkeit geht, die Sie sich vielleicht auch als Inspekteur höher, schneller gewünscht hätten. Umstrittener ist es ja im Bereich, wie kriegen wir genug Leute? Vor allen Dingen, wenn ich mit jungen Leuten diskutiere an Schulen, ist das ja ein sehr umstrittenes Thema, das der Wehrpflicht. Wie stehen Sie zur Frage der Wehrpflicht oder der allgemeinen Dienstpflicht? Und ist die Bundeswehr von ihren Strukturen und auch von ihrem Mindset bereit, die Wehrpflicht wieder in Kraft zu setzen?
Also dazu vielleicht zwei grundsätzliche Gedanken. Der erste, ich tue mich ein bisschen schwer damit, die Wehrpflicht immer nur damit mit der Diskussion zu hinterlegen, bekommen wir sonst nicht genügend Soldaten, ja oder nein. Also das ist ein Aspekt, der gehört dazu. Aber letztendlich ist die Wehrpflicht ein Instrument, das in unserem Grundgesetz abgebildet ist. Und ich bin eher auch so ein bisschen, das ist jetzt möglicherweise auch wieder old-fashioned oder zu naiv. Ich glaube, dass eben es keine besseren Verteidiger dieses Staates gibt als die Bürger dieses Staates. Und dass jeder hier in irgendeiner Form einen Beitrag leisten sollte, um diesen Staat besser zu machen, am Laufen zu halten und ihn zu verteidigen. Und ich bin ja immer dann am Ende des Tages ein großer Anhänger dieses Pflichtjahrgedankens. Ja, also muss nicht nur Bundeswehr sein, sondern wir haben so viele Bereiche, wo junge Leute einen Beitrag leisten können und wo wir das mal ein bisschen mehr wir und ein bisschen weniger ich, mal für 12 Monate. Ja, also das wäre so mein einer Ansatz, mein Grundgedanke. Und deswegen bin ich ein großer Verfechter, die Wehrpflicht perspektivisch wieder oder einen Pflichtdienst, der auch die Bundeswehr umfasst, perspektivisch anzugehen, weil ich glaube, dass das unserer Gesellschaft gut tun würde. Könnte die Bundeswehr das von heute auf morgen veratmen? Nein, könnte sie nicht. Da sind wir uns alle als Inspekteure immer einig gewesen. Es geht ja bei der Wehrerfassung los, es geht bei den, das muss alles mühsam wieder aufgebaut werden. Infrastruktur etc. etc. Aber was ich immer vermisst habe, und das war so ein bisschen auch meine Hoffnung dann bei dem Wechsel, bei dem Regierungswechsel und in der Erarbeitung des Koalitionsvertrages, dass diese Botschaft klar gesendet wird. Beispiel: Wir wollen in dieser Legislaturperiode die Voraussetzungen für eine Reaktivierung der Wehrpflicht schaffen. Das ist, wir Soldaten sprechen ja dann von der 3 Alpha, ja, das ist eine klare Absicht und auf die arbeitet das System hinein. Momentan sind wir, also eigentlich wollen wir keine Pflicht, das geht alles freiwillig, aber im Hintergrund arbeiten wir doch irgendwie dran. Und das ist für mich ein bisschen inkonsistent. Und dazu kommt natürlich, und das ist jetzt eigentlich der zweite grundsätzliche Punkt, ich stimme der Bundesregierung und dem BMVG vollständig in der Bewertung der Lage zu. Die sicherheitspolitische Lage ist fragil. Die Bedrohung ist da. Und jetzt sage ich, ich habe da natürlich schon ein Problem damit, als Experte, wenn auf der einen Seite permanent der Bevölkerung kommuniziert wird, also wir müssen hier was tun, wir müssen ganz viel Geld ausgeben, um die Bundeswehr wieder einsatzfähig zu machen. Und auf der anderen Seite bei der Planungskategorie Personal zu sagen, naja, das machen wir mit Freiwilligen, das wird schon. Das ist für mich kein prudent Military Planning, das ist irgendwas anderes.
Ist das nicht auch ein Stück Lebenslüge?
Ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob man da sein Leben dran hängt, aber ich finde es nicht fahrlässig, ich finde es verantwortungslos. Also wenn das so ist, wenn ich die sicherheitspolitische Lage so bewerte, dass ich Hunderte von Milliarden Euro ausgeben muss, um die Bundeswehr materiell wieder auf die Füße zu stellen, was ich vollständig unterstütze, dann muss auch das Thema Personal daneben gestellt werden. Und da kann man nicht so sagen, das wäre ja so, als würden wir beim Material, na, vielleicht finden wir das irgendwo auf der Straße. So geht es nicht. Ja? Also da muss man schon sauber einsteigen und sehen, dass dann irgendjemand dieses Material in 5 und 10 Jahren dann auch bedienen kann. Ja.
Für mich schließen sich da so zwei Fragen an, weil ich glaube, Zum einen das Bewusstsein wirklich dieser Gefährdung in der Bevölkerung noch nicht da ist, was die Gefahr angeht, dann bekommt man ja häufig, wenn man das Argument bringt, gesagt, ja, aber der Putin besiegt doch nicht mal die Ukraine, wie will er dann uns die NATO angreifen? Was würden Sie diesen Leuten sagen,
Ja.
um diese Realität der Gefahr deutlich vor Augen zu führen?
Naja, ich sage mal, der Putin besiegt die Ukraine nicht. Das liegt möglicherweise weniger an Russland als an der Stärke der Ukraine. Ich meine, die Ukraine hat sich seit 2014, 15 auf diesen Konflikt vorbereitet. Und es hat ja genügend Auguren gegeben zu Beginn des Krieges. Ich erinnere nur an das Bild von dem Igel und dem Lastwagen. Ja, so nach dem Motto, wir können dem ukrainischen Igel noch so viele Stacheln geben, der wird von dem russischen Lastwagen einfach überrollt. Und wir haben in den ersten 3, 4 Monaten gesehen, wie die Ukraine sich aus dem Stand gewehrt hat. Sie hat Kiew gehalten und hat diesen alten militärischen Spruch, die erste Schlacht nicht verlieren und die letzte gewinnen. Also da hat sie zum den ersten Teil haben die Ukrainer erfüllt. Sie haben die erste Schlacht nicht verloren. Und für uns alle kann ja nur beeindruckend sein, mit welchem Mut, mit welcher Tapferkeit und mit welcher gesellschaftlichen Geschlossenheit die Ukraine sich da verteidigt. Also ich sage mal, dass die das nicht schaffen, liegt aus meiner Sicht erstmal mehr an der Ukraine als an ihrer eigenen Schwäche. Jetzt können wir uns fragen, hätten wir diesen Resilienzlevel und diese Verteidigungsbereitschaft, die die Ukraine, und zwar nicht nur das Militär, auch die Politik und die Gesellschaft, würden wir das genauso hinbringen, wenn ich das mit einem beruhigten Ja beantworten könnte, dann würde ich auch sagen, okay, kann ich aber nicht. Tut mir leid.
Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Wie verteidigungsfähig ist diese Gesellschaft?
Ja
Und
gut,
was gehört für Sie dazu? Was müsste diese Gesellschaft lernen? Da geht ja auch oft der Blick so in Länder wie Finnland und andere. Was müsste diese Gesellschaft lernen? Wo müsste sie sich verändern, um verteidigungsfähiger zu werden?
Ja, ich beantworte das immer so ein bisschen, hatte gerade einen Vortrag dazu. Sag mal, Militär betrachtet ja die andere Seite immer zwischen zwei Leitplanken. Die eine Leitplanke ist das, was wir most likely nennen. Also das ist das, was passiert am wahrscheinlichsten. Und die andere Seite ist, was wäre für uns der schlimmste Fall? So. Und als Militär betrachte ich eigentlich immer mehr den schlimmsten Fall. Was wäre für uns das Desaströseste, was eintreten könnte? Und gesellschaftlich sind wir ein bisschen, wir wünschen uns immer, wie es denn sein soll. Also wir sind noch links von dem most likely, ja. Wir malen uns ein bisschen die Welt so, wie wir sie uns wünschen und nehmen eben die harten Realitäten nicht zur Kenntnis, ja. Und dann kommt dann immer kommt Schumacher. Politik beginnt mit der Wahrnehmung der Realität. Und Putin sendet keine Signale, ins europäische Haus zurückzukehren. Der hat ein eigenes Haus, das will er nach Westen erweitern, aber der will nicht in unser Haus.
Trotzdem jetzt
Und
mal vielleicht die Frage, da sind wir, glaube ich, auch völlig d'accord. Jetzt gibt es ja Menschen, die sagen, okay, das ist völlig richtig, dass wir eine Verteidigungsbereitschaft herstellen, dass wir kriegstauglich möglicherweise noch sind, aber wir dürfen nicht die Friedensinitiativen aufgeben. Also es darf nicht nur, Politik darf nicht nur auf die militärische Karte vertrauen. Ist es deshalb zum Beispiel richtig, wenn Leute sagen, wir möchten den zivilgesellschaftlichen Dialog mit Russland wieder aufnehmen. Also wir müssen auch wieder versuchen, Brücken zu schlagen. Wir müssen versuchen, wieder dem internationalen Recht zu mehr Geltung zu verhelfen. Oder ist das im Augenblick einfach nicht dran, weil auf der Gegenseite kein Empfänger ist für diese Botschaften?
Ja, ich würde eher zum Zweiten stimmen. Also dieses mit der Zivilgesellschaft, das impliziert ja so ein bisschen, also wir haben da in Russland eine abgehobene Autokratenschicht und das Volk marschiert eigentlich in eine ganz andere Richtung. Also das würde ich schon mal prinzipiell in Frage stellen. Da gibt es ja genügend Publikationen, ich sag mal, die uns sagen, dass wir in Russland mit einer Gesellschaft zu tun haben, die eben einen anderen Entwicklungsweg hinter sich hat. Und das, was wir als Zivilgesellschaft so wahrnehmen, und ich kann mich daran erinnern, ich war 2005 in Moskau und da hatten wir auch mit der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, 2006 war es, und hatten dann mit NGOs Diskussionsrunden und Memorial und die Soldatenmütter, die gibt es alle nicht mehr. Das ist alles abgeschafft, verboten, als westliche Spione verbrämt. Also die Frage ist, wo ist diese Zivilgesellschaft, zu der wir die Hand ausstrecken müssen? Die ist nicht in Russland, die sitzt möglicherweise jetzt in Finnland, irgendwo außenrum im Baltikum, aber nicht mehr in Moskau oder in St. Petersburg. Und ich glaube, da müssen wir einfach die Realitäten so nehmen, wie sie sind und nicht aus einer ich wünsche mir was Einstellung. Und per se bin ich da eher, der Präsident Zelensky hat ja vor kurzem gesagt, er braucht keine Vermittler, er braucht Unterstützer. Da bin ich im Prinzip völlig bei ihm. Er ist Kriegspartei. Und er ist das angegriffene Land. Und sollen wir da jetzt wieder irgendwelche Kompromisse aushandeln, die dann am Ende des Tages den Interessen der Ukraine zuwiderlaufen? Also da würde ich sagen, Hände aus der Wurstmaschine. Ja.
Okay, jetzt nochmal von dieser großen politischen Bühne nochmal zurück zur Bundeswehr mit einem abschließenden Thema, nämlich den Folgen der neuen Kriegsführung für die Soldatinnen und Soldaten. Mich bewegt das sehr, wenn ich Bilder aus der Ukraine sehe von den Kämpfen, das ist ja heute so medial präsent, und sehe, wie egal von welcher Seite mit Drohnen Soldatinnen und Soldaten angegriffen werden und zu Tode kommen und man das im Grunde genommen live verfolgen kann, dann stelle ich mir immer die Frage, was macht das mit den Soldatinnen und Soldaten unserer Bundeswehr, wenn sie diese Art des Sterbens und des Ausgesetztseins sehen? Wie erleben sie das? Und wie können wir die Soldatinnen und Soldaten in einer solchen, ja, veränderten militärischen Welt unterstützen, dass sie da sich nicht völlig hilflos ausgesetzt fühlen?
Naja, also ich sage jetzt mal, wir müssen ihnen das geben, was sie brauchen, um sich dagegen zu wehren. Also es wird ja hier so der Eindruck erzeugt, als sei das alles, wie soll ich sagen, Gott gegeben und man könnte überhaupt nichts dagegen tun. Ja, das ist aus meiner Sicht eine komplette Fehlinterpretation. Und ich meine, da müssen wir uns an die Nase packen und sagen, wieso haben unsere Soldaten das noch nicht oder nicht in hinreichender Anzahl? Wieso dauert das alles so lange? Und ich kann da immer nur auf meinen Vorgänger im Amt verweisen. Der General Vollmer hat 2017, nachdem wir das erste Mal Bergkarabach 1 beobachtet hatten, wir haben die Schlacht um Mosul beobachtet. Ich war 2018 10 Monate in Afghanistan. Kein Tag, ohne dass wir nicht irgendeinen Drohnenvorfall hatten. Und wir haben damals angefangen, darauf rumzuhämmern, wir brauchen eine Abwehr gegen Drohnen. Jetzt sind wir ja 8 Jahre weiter und haben das flächendeckend immer noch nicht. Die Systeme, die dafür in Beschaffung sind, verzögern sich, verzögern sich. Also wir müssen den Soldaten persönlich für ihr Fahrzeug, für den Verband, in dem sie dienen oder in dem sie operieren, auf mindestens 7 Level, ich kann das über 7 Level durchdeklinieren, alles geben, um sich gegen diese Bedrohung zu schützen. Und wenn ich das habe, materiell, und ich habe die Soldaten sauber daran ausgebildet, dann entsteht entsteht Respekt und am Ende muss da Selbstvertrauen stehen, dass ich mich mit dieser Bedrohung auseinandersetzen kann und ich was in der Hand habe, um mich zu wehren. Das ist die Maxime. Und ganz schlimm ist das, was Sie beschreiben, wenn man die Soldaten in eine Situation bringt, wo sie hilflos sind. Und das trägt keine 3 Tage. Ja, so nach dem Motto, ihr schickt uns hier in Lagen rein und gibt uns nicht die Mittel, uns zu wehren. Da bricht alles Vertrauen zusammen. Alles. Der Einsatzwert geht gegen Null. Und das ist die Situation, die verhindert werden muss. Dazu muss aber erstmal, da muss jetzt Material fließen. Jede Menge Material.
Und da wird ja Material hergestellt, auch gerade in der Drohnentechnik. Wir reden vom Einzug von KI, von autonomen Waffensystemen. Wie gelingt es, unsere Soldatinnen und Soldaten zu schützen, ohne jeden ethischen Anspruch aufzugeben. Also das heißt, welche Rolle sollte Ethik in der Entwicklung dieser Waffensysteme spielen und wo hat sie auch ihre Grenzen, Ihrer Meinung nach?
Naja, ich sage, da müssen wir jetzt wieder vorsichtig sein. Ich sage, in der Selbstverteidigung spielt Ethik keine Rolle. In dem Moment, ich sage, so hatten wir, hatten ein System in der Bundeswehr, das hieß Mantis. Ja, da waren wir schon dichter dran. Das Mantis war ein System, um unsere Feldlager gegen einfliegende Geschosse und Drohnen und so weiter zu schützen. Da war ein hoher Automatisierungsgrad drin, wo man quasi den Man schon aus dem Loop rausgenommen hat. Das System hat das Lager vollkommen autonom verteidigt. Wo ich sage, in so einer Verteidigungssituation, da kann KI mir nur helfen. Und jede menschliche Einflussnahme schadet im Prinzip und reduziert die Abwehrbereitschaft. Das, was Sie meinen, kommt dann mit rein, wenn eben die neue Technik dazu genutzt wird, anderes Material zu zerstören oder gegebenenfalls Menschenleben zu bedrohen oder zu zerstören. Dann ist natürlich die ethische Komponente was anderes. Und da, das ist aber immer ein Abwägungsprozess, was den Kollateralschaden angeht, eine Angemessenheit der Mittel. Das sind Bewertungsmechanismen, die dürfen wir niemals aus der Hand geben und dürfen da die KI nicht alleine lassen. Ich denke mal, das ist unser Anspruch. Aber das hat eben seine Grenzen, weil die andere Seite diese Bedenken nicht hat.
Das macht die Situation so schwierig. Also es ist immer leicht, einen ethischen Anspruch vor sich herzutragen. Ich glaube, dass es aber auch eine Stärke ist, ihn nicht aufzugeben. Ich glaube, das macht uns stark gegenüber autokratischen und vielleicht wertefreien Systemen. Auf der anderen Seite sieht man zum Beispiel in der Frage der Antipersonenminen im Augenblick, wo Leute ja auch das Vertragswerk verlassen, einfach um eine Verteidigungssituation herzustellen, dass es da keine einfachen Antworten gibt. Ich glaube, das Wesentliche ist, dass man aber nicht aufhört, danach zu fragen, also diese Fragen zu stellen, was verantwortlich ist.
Ja. Wie gesagt, also ich denke, in der Nutzung von KI-gestützten Systemen, um, ich überspitze jetzt mal, mein Leben zu verteidigen, muss ich einfach sagen, ist die KI vermutlich viel schneller und effizienter und effektiver, als ich das alleine jemand sein könnte. Das gebe ich komplett in die Hände der KI. In dem Moment, wo ich beginne, Leben zu nehmen, Leben zu bedrohen, Dinge zu zerstören, da würde ich sagen, möchte ich den letzten Say haben und würde immer versuchen, den Einfluss, ich sag mal, ja, unserer Moral und unserer Ethik so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Aber ich meine, das hat auch seine Grenzen. Ja, wenn ich da diskutiere, ich meine, das Heer hat seit 20 Jahren Artilleriemunition, die wird rausgeschossen, zerlegt sich dann und über dem Gefechtsfeld sucht sich die Munition dann im Prinzip ihre Ziele. Die ethische Entscheidung, ob ich das will oder nicht, die fällt in dem Moment, wo der Kanonier auf den Knopf drückt und die Granate das Rohr verlässt. Da weiß der noch gar nicht, welchen Panzer diese Munition bekämpft. Jetzt gibt uns die neue Technik, gibt uns ganz andere Möglichkeiten, die verlagert diese Entscheidung, ich sag mal, weiter nach vorne. Also ich kann jetzt weiter vorne entscheiden, nicht erst hinten oder nicht nur hinten. Und damit muss man jetzt eben umzugehen lernen. Das ist die Herausforderung.
Und eine Antwort darum, warum es zum Beispiel das Institut für Frieden und Militärethik gibt, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Und das Zentrum Innere Führung. Lassen Sie mich, General Mais, mit einer letzten Frage schließen. Wir haben ein weites Feld abgegrast. Wenn Sie so auf Ihre Laufbahn zurückblicken und auf die Lage heute, was ist die unbequeme Wahrheit, die Politik, Gesellschaft über Sicherheit wieder lernen müssen?
Tja, also ich sage, wir können jetzt ja von ganz oben anfangen, Freiheit ist nicht umsonst. Ja, und für mich ist Freiheit das bestimmende Merkmal unseres Staatswesens und der Gesellschaft. Ja, Recht und Freiheit, das zu verteidigen, habe ich als Soldat mal einen Eid geleistet. Und in unserer Nationalhymne haben wir gesungen, Einigkeit und Recht und Freiheit. Ja, Einigkeit haben wir zumindest de facto geschaffen. Und Recht und Freiheit sind im Prinzip die beiden Werte in unserer Verfassung, in unserem Grundgesetz, für die wir bereit sind, zeitlich befristet auf Frieden zu verzichten. Verteidigung von Recht und Freiheit ist offensichtlich eine Stufe höher als Frieden. Ich sage dann immer, Frieden ist auch in Nordkorea. Ich möchte aber nicht so leben wie in Nordkorea, ja, sondern da gibt es andere Dinge. Und das zu beschützen, das ist nicht umsonst. Und das kann man auch nicht outsourcen. Wir haben das an Amerika outgesourced, wir haben das intern an Berufssoldaten outgesourced. Und ich glaube, Politik muss wieder erkennen, dass das der Schutz von Freiheit und Recht nach innen und nach außen ist eine Aufgabe aller. Und es ist eine Verpflichtung aller. Und das kann nicht dem Zeitgeist oder irgendwelchen, wie soll ich sagen, haben wir heute gar keine Lust zu, dann machen wir das eben nicht. Das darf nicht passieren. Und das ist möglicherweise unbequem, weil das eine Einschränkung der Freiheit der Bürger bedeutet. Und das muss man denen erklären, das muss man denen sagen. Und ich sage dann immer, die Bundeswehr wird jetzt 71 Jahre alt und 58 Jahre hatten wir eine Wehrpflicht, 13 Jahre nicht. Also der Grundzustand ist eigentlich eine Wehrpflicht und nicht ohne. Und deswegen, glaube ich, muss man das angehen.
Ja, ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, General Mais, für Ihre Zeit und vor allen Dingen für Ihre Expertise. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die neueste Folge von Friedensreiter. Sie kennen den Appell. Liken Sie uns, folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter und hören Sie diese Folge nicht nur, sondern auch die nächsten. Vielen Dank Ihnen, General Mais, und vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern.
Vielen Dank.